Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Business Rebels, gründe dein Herzensbusiness. Ich habe heute die liebe Maxine als Interviewgast hier. Maxine ist Webdesignerin und gerade auf dem Weg, so richtig ihr eigenes Business zu starten. Und über den Weg dahin und wie es dazu kam, dass sie vom Angestelltentum den Sprung in die Selbstständigkeit wagt, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Hallo, liebe Maxine.
Hi.
Ja, freue mich, dass du da bist.
Und ja, freut mich auch.
Maxine, erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wer bist du und was machst du aktuell?
Also, du hast mich ja schon sehr gut vorgestellt. Ich bin Maxine, ich bin 30, komme aus dem schönen Bayern und habe mich letztes Jahr als Webdesignerin selbstständig gemacht, beziehungsweise bin auf dem Weg dorthin. Ich bin aktuell noch in Teilzeit angestellt, einfach um den Übergang nicht ganz so hart zu gestalten. Aber nach 10 Jahren in der Berufswelt habe ich festgestellt, ich muss jetzt einfach mein eigenes Ding machen. Und der Wunsch ist schon lange gereift. Die Entscheidung kam dann relativ spontan, über Nacht mehr oder weniger. Ich bin dann aufs Gewerbeamt gegangen, habe mein Gewerbe angemeldet und ja, jetzt bin ich hier und bin ganz happy bis dato, wie es gelaufen ist und versuche, den Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit zu vollziehen.
Ja, super cool. Was waren denn bei dir so die ausschlaggebenden Punkte, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt unbedingt mein eigenes Ding machen?
Also ich bin in meinem letzten Job habe mich eher unglücklich von meinem Arbeitgeber getrennt. Ich habe da gemerkt, ich komme irgendwie nicht weiter. Ich wollte mich beruflich entwickeln. Mein Arbeitgeber und ich hatten aber nicht ganz die gleiche Vorstellung davon, wie das auszusehen hat. Es gab dann ein großes Hin und Her. Ich will da jetzt auch niemandem irgendwie die Schuld zuschieben. Aber das war letztendlich der springende Punkt, warum ich gesagt habe, ich muss irgendwie was Eigenes machen. Also da ist dieser Wunsch dann nochmal richtig stark gereift. Der war schon länger da, aber das war eher eigentlich eher Neugier, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mal schauen. Ich finde das spannend. Ich habe mich schon immer viel mit der Startup-Welt beschäftigt, aber dieses Problem, das ich dann zuletzt hatte mit meinem Arbeitgeber, hat mich dann wirklich dazu bewogen zu sagen, okay, ich muss jetzt was verändern. Ich bin dann in eine Teilzeitposition gewechselt, also habe auch einen Arbeitgeber gewechselt. Mit meinem jetzigen Chef bin ich super happy, weil mir der alle Freiheiten lässt und auch Bescheid weiß, dass das mein großes Ziel ist. Und habe dann anfangs erstmal noch ein bisschen an einem Startup mitgearbeitet und habe aber dann festgestellt, okay, die Solo-Selbstständigkeit ist für mich eher das Richtige. Und so kam es dann dazu, dass ich mich fürs Webdesign entschieden habe.
Mhm. Du hast ja vorher schon als Webdesignerin gearbeitet, oder? Also wenn ich es jetzt noch so richtig im Kopf habe und erzähl mal kurz.
Ich habe meine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin, digital und Print, und habe da quasi den Schwerpunkt Print digital gehabt in der Agentur, in der ich gelernt habe. Und da hatte ich quasi schon ein bisschen einen Einblick in das ganze Thema Webdesign von dem technischen und von dem Design-Standpunkt. Und habe dann die folgenden Jahre viel im E-Commerce gemacht und bin da sehr viel mit dem Thema Marketing in Berührung gekommen und habe gesagt, okay, die Sachen, die ich jetzt hier gelernt habe im Marketingbereich, das möchte ich auch gerne auf die Websites übertragen, die ich gestalte.
Mhm. Ja, super spannend. Ja, weil ich habe natürlich auch mal ein bisschen auf deine Homepage geguckt und habe gesehen, der Spruch, den fand ich interessant, Websites, die Besucher in Anfragen verwandeln. Das heißt, du hast dich ja sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und gerade im Marketingbereich, was ja ein super, super wichtiger Bereich ist. Und mich würde mal interessieren, was macht denn deine Websites aus, die du gestaltest? Wie möchtest du genau das umsetzen, also dass einfach diese Eyecatcher entstehen und dass dieses Vertrauen geweckt wird, sodass über deine Website dann einfach auch eine Kundengewinnung stattfindet.
Ja, genau. Das ist quasi so eine eigene kleine Methode, die ich etabliert habe. Dadurch, dass ich im E-Commerce unterwegs war, also für Online-Shops gearbeitet habe, weiß ich, was oder wie ein Shop aufgebaut sein muss. damit er möglichst umsatzstark ist. Da gibt es ein paar einzelne Gesichtspunkte, die man auch eins zu eins auf Websites übertragen kann. Und dann gibt es auch wieder ein paar Sachen, da muss man ein bisschen mit Transferdenken arbeiten. Aber der wichtigste Punkt ist, dass ich mich bei meiner Arbeit nicht nur jetzt auf Design und Technik konzentriere, das mache ich auch, aber eben auch auf diesen Marketing-Aspekt. Das heißt, wie ist der Slogan der Website aufgebaut? Ist er einfach? Ist er zugänglich? Sagt er sofort aus, worum es geht auf dieser Website? Schafft die Website Vertrauen durch beispielsweise Referenzen? Wird dem Kunden klar aufgegliedert, was ihn erwartet bei einer Zusammenarbeit? Und es geht im Allgemeinen darum, den Kunden an die Hand zu nehmen und durch Storytelling ein Vertrauen aufzubauen, sodass er am Ende die gewünschte Handlung vollzieht. Die gewünschte Handlung ist ehrlich gesagt das, was ich bei einem Website-Prozess immer als erstes definiere, weil ob der Kunde zum Beispiel sich zu einem Newsletter anmelden muss oder ob er ein Kontaktformular ausfüllen soll oder einen Termin buchen soll, je nachdem muss die Seite wieder anders aufgebaut sein. Und das sind so Sachen, die werden vorab geklärt mit einem Kunden. Bei kleinen Kunden mache ich das gerne mit einem Fragebogen. Bei größeren Kunden muss es oftmals ein Workshop sein, weil die wissen oft selbst nicht so genau, in welche Richtung es gehen soll. Und dann wird erstmal quasi diese Zieldefinition gemacht. Und daran abgeleitet gibt es einen Projektplan und wir erstellen ein Grundgerüst für die Website, das dann am Ende ein sinnvolles Produkt ergibt.
Das heißt, zu dir kommen im Prinzip jegliche Art von Kunden oder zielst du ganz speziell auf eine bestimmte Gruppe ab, die du bevorzugst?
Also ich arbeite tatsächlich ganz gerne mit kleineren Kunden, mit Einzelpersonen, Coaches, Beratern, Dienstleister, Trainer. Ich arbeite einfach gern selbst direkt mit den Menschen. Und ich bin aber auch so offen und sage, ich arbeite anfangs jetzt erstmal mit kleineren, damit ich später dann auch die Möglichkeit habe, damit ich mehr Referenzen sammeln kann, um auch auf größere Kunden zuzugehen. Ja, ich glaube, das ist auch glasklar, dass man so einen Schritt gehen möchte später. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwann aufhören werde, mit kleineren Kunden zu arbeiten, weil ich finde es wahnsinnig unkompliziert, direkt mit den Menschen zu arbeiten, anstatt irgendwie an einem Tisch zu sitzen mit 4 oder 5 verschiedenen Ansprechpartnern, die sich dann selbst nicht einig sind. Also hat beides so seine Vor- und Nachteile, aber zu Beginn konzentriere ich mich erstmal auf die kleineren.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen vorweggegriffen, was mich einfach interessiert hat, so direkt in dein Business reinzuschauen. Was natürlich auch immer spannend ist, ist der Weg der Entstehung. Also nachdem du dann dein Gewerbe quasi angemeldet hast, was waren dann so die nächsten Steps, die du dir, ja, oder die du umgesetzt hast, damit du quasi ins Umsetzen kommst?
Die nächsten Steps waren tatsächlich, dass ich Kundensuche gegangen bin. Das war ein erster Schritt. Ich habe mir überlegt, ganz normal erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis die Werbetrommel gerührt und gesagt, hey, hier bin ich, das mache ich. Da ich aber jetzt nicht unbedingt aus einer großen Metropolregion komme und das Digitalverständnis in kleineren Orten oft nicht so bahnbrechend gut ist, habe ich mich dann ein bisschen schwer getan. Habe mich dann zeitgleich zu meinem ersten Kunden, den ich dann auch gefunden habe, zu einem Coaching angemeldet. Und in diesem Coaching, das ist eigentlich ein komplettes Business-Coaching, aber zugeschnitten auf Design, Marketing, IT-Freelancer, also genau meine Branche. Und die haben mir dann geholfen beim Thema Positionierung und auch bei der Kundensuche, Angebotserstellung etc. pp. Und dann habe ich mir während ich meinen ersten Kunden betreut habe, nebenbei noch so ein bisschen Zeit genommen, das Ganze auszuarbeiten und zu verfeinern und bin dann mit meinem Konzept Websites, die Besucher in Anfragen verwandeln, auf LinkedIn an den Start gegangen und arbeite seither sehr viel darauf. Mhm.
Ja, das finde ich spannend mit dem Coaching. Würdest du das generell jemandem empfehlen, der jetzt starten möchte und der vielleicht, ja, sage ich mal, die grobe Richtung hat, aber noch nicht so 100%, dass er sich da in irgendeiner Form unterstützen lassen sollte?
Ja, definitiv. Also ich glaube, der Wert eines guten Coachings ist schwer in Zahlen zu benennen. Also das Coaching hat sich jetzt schon refinanziert, und zwar mehrfach. Das heißt, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen, vor allem wenn man sich so ganz klassische Fragen stellt, dieses, wo kriege ich Kunden her, was sollte mein Stundensatz sein, kann ich es mir wirklich erlauben, teurer als die anderen zu sein, wenn man generell kein gutes Mindset oder kein gutes Selbstwertgefühl hat, ist ja auch oft, dass man unter diesem Imposter-Syndrom leidet, dieses, darf ich das wirklich, also kann ich wirklich so viel Geld dafür verlangen. Also in meinem Coaching sind das tatsächlich, das ist sehr ganzheitlich angelegt. Das sind alles Sachen, die bearbeitet werden und abgeklappert werden. Deswegen kann ich das wärmstens empfehlen. Aber man muss halt immer gucken, an wen gerate ich und ist das wirklich sinnvoll. Und das weiß man oft halt vorher nicht. Das ist ein bisschen tricky.
Ja, wobei das ja tatsächlich nicht nur bei Coachings so ist, sondern generell. Also man kann auch an schlechten Physiotherapeuten geraten, als Beispiel. Nur weil der die Ausbildung hat, heißt es nicht, dass er gut drin ist.
Ja, ja. Mich hat damals überzeugt, dass der Coach selbst vorher jahrelang eben als Freelancer in dem Bereich gearbeitet hat und auch offen mit seinen Erfolgen und seinen Zahlen umgegangen ist. Und dann zusätzlich habe ich noch festgestellt, dass ich jemanden kenne, der dort mitgemacht hat. Und das hat mich dazu bewogen zu sagen, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch sehr verhalten gewesen oder hätte wesentlich länger gebraucht für die Entscheidung.
Wie ist es denn, wenn zum Beispiel Kunden zu dir kommen, die jetzt, sag ich mal, noch sehr am Anfang stehen und sagen, ja, okay, ich weiß jetzt, was mein Business sein soll. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Coaching in irgendeinem bestimmten Bereich. Aber ich habe jetzt noch gar nicht so eine Vorstellung darüber, wie ich mich präsentieren soll. Weil ich finde, das sind immer so Punkte, die überschneiden sich ein bisschen. Und da könnte ich mir vorstellen, das könnte auch für dich oder kann tricky sein. Ich weiß es nicht, dass wenn dann eben jemand kommt und sagt, okay, ich stelle mir den Kunden oder meine Kunden so und so vor, du gibst da ja dann auch ein bisschen Hilfestellung, wie könnten wir die Website dann eben ja gestalten, um genau diese Kunden anzuziehen und dann halt eben auch in ja in tatsächliche Kunden umzuwandeln. Wie ist denn das da? Also wie würdest du da oder wie gehst du da am Anfang vor mit so einem Kunden, der dann zu dir kommt?
Also je mehr der Kunde mitbringt, desto besser und einfacher ist es natürlich auch für mich. Das heißt, wenn er schon mal einen Strategie-Workshop gemacht hat oder einen Positionierungs-Workshop oder einen Branding, ein Corporate Design hat etc. pp., dann sind das Sachen, auf die wir uns natürlich dann in der Entwicklung stützen. Es sind auch oft Sachen, die gar nicht so bedacht werden. Also je mehr der Kunde mitbringt, desto günstiger wird mein Angebot, weil mir ja schon ganz viel vorgegeben wird. Aber wenn der Kunde jetzt da, sage ich mal, noch relativ planlos ist, dann geht das oftmals schon ein bisschen auch in so eine Art Business-Coaching mit rein, das ich da betreibe. Also es ist schon tiefgreifend. Also ich sage nicht, wir nehmen jetzt diese 0815 Bilder und Texte und klatschen die in ein fertiges Template, sondern da fängt es dann erstmal an mit Wireframing, also quasi so eine Art Blaupause der Website. Wie ist die aufgebaut? Was steht an welcher Stelle? Wir entwickeln den Slogan zusammen. Wir gucken uns das Leistungsangebot an, arbeiten die Vorteile heraus, machen eine Value Proposition, also der eigentliche Mehrwert des Angebots, gehen auf die Ängste der Zielgruppe ein, wie wir die direkt entkräften können auf der Seite. Also es ist wirklich schon erstmal sehr theoretisch alles. Und wenn diese Sachen stehen, dann geht es eigentlich erst ans Design. Ja, da gibt es dann, wenn schon ein Corporate Design besteht, dann orientiere ich mich daran. Da gibt es dann auch meistens nur einen vernünftigen Entwurf und daran wird dann an der finalen Version gearbeitet. Wenn es noch kein Corporate Design gibt, mache ich meistens zwei Entwürfe, damit man sich so ein bisschen rantasten kann. Da sieht man wieder quasi, wo auch der Unterschied ist, wenn Corporate Design mitgebracht wird, dann wird das automatisch billiger, das Angebot, weil ich ja schon eine Richtung habe, in die ich gehen kann. Und genau, dann werden in dieses Design werden dann die fertigen Texte eingesetzt und dann geht es an die Programmierung. Also es ist wirklich sehr viel Hirnschmalz, der da gebraucht wird für die konzeptionelle Phase und geht schon sehr tief rein.
Das heißt, kannst du jetzt jemandem was empfehlen? Ich sage jetzt mal vielleicht einem Future-Kunden, der was er an Vorarbeit leisten kann, weil du bist ja eigentlich Webdesignerin und so wie du es schon gesagt hast, es endet dann letztendlich im Business-Coaching, wenn die Person vielleicht noch gar nicht so richtig über ihre Positionierung Bescheid weiß. Kannst du da irgendwie vielleicht ein paar Tipps geben, was jetzt ja jemand bedenken kann, bevor er dann zu dir kommt, was er an Vorarbeit am besten leisten sollte?
Also wichtig wäre mal eine glasklare Leistungsübersicht. Was sind meine Coachings? Wie sind die aufgebaut? Da dann festhalten, was die Features oder was die Ergebnisse des Coachings sind und auch im besten Fall auch gleich den Mehrwert übersetzen. Beispielsweise ein Positionierungsworkshop. Das Ergebnis ist, dass man danach eine geschärfte Zielgruppe hat, beispielsweise. Aber das ist dann noch nicht der Mehrwert. Der eigentliche Mehrwert ist, dass man dadurch sich leichter tut im Marketing, besser Geld verdienen kann, seine Kunden zielgerichteter ansprechen kann. Also da geht es dann wirklich darum, die Ergebnisse des Coachings oder des Trainings oder was auch immer, immer diese Vorteilsübersetzung direkt auch zu machen. Und wenn man das mitbringt, das hatte ich jetzt auch schon ein, zwei Mal erlebt bei Kunden, wenn ich sie dann dazu auffordere, das festzuhalten für ihre Homepage, dass sie sagen, wow, jetzt fallen mir nochmal Sachen auf, an die ich vorher gar nicht gedacht habe, weil sie waren dazu gezwungen, sich mit dem auseinanderzusetzen, mit dem Thema, und haben dann festgestellt, ah ja, okay, das muss ich vielleicht dann doch ein bisschen anders machen. Und hätte ich einfach nur wahllos die Texte genommen und dann eingefügt in die Website, dann wären da vielleicht Stolpersteine entstanden, die niemandem aufgefallen wären, weil der User sagt es ja nicht, wenn er auf der Website ist, dass das komisch ist. Das heißt, wirklich sich intensiv damit auseinanderzusetzen, was biete ich an, in welchen Paketen, was sind die Ergebnisse und was ist die Vorteilsübersetzung. Und das hilft mir schon mal sehr viel. Wenn man vorher bei einem Designer war und hat sich ein Corporate Design machen lassen, da bin ich auch immer happy, also ein Logo, Farben, Schriften, schon mal solche Sachen vordefiniert. Das macht mein Angebot, wie gesagt, deutlich günstiger, weil ich nicht so viel Designarbeit investieren muss. Ja, das sind so die beiden Punkte. Also dieses Thema Positionierung rausarbeiten und wenn es geht, auch das Design.
Ja, so dass du dann quasi zu deiner eigentlichen Aufgabe direkt kommen kannst.
Genau, genau.
Du hast vorher schon kurz angesprochen, also dass du sehr aktiv über LinkedIn bist, was du ja nimmst als, ja, als Kanal, über den du deine Kunden generierst. Mhm. Wie bist denn du da vorgegangen? Also ich gehe mal davon aus, jeder fängt irgendwann mal damit an und du wirst dich wahrscheinlich, bevor du in die Selbstständigkeit gestartet bist oder die Idee aufkam, nicht so wirklich auf Social Media ausgetobt haben. Wie war denn das für dich, dich zu präsentieren nach außen mit deiner Selbstständigkeit?
Ja, tatsächlich habe ich mich da gar nicht so schwer getan, wie ich es von vielen anderen mittlerweile höre. Also ich höre oft, dass die Leute sich schwer tun damit, sich offen zu präsentieren auf Social Media. Ich bin da schon immer ein bisschen schmerzbefreit gewesen und ich sehe das Ganze auch, also natürlich lernt man super interessante Leute kennen. Ich habe auch wirklich schon ein tolles Netzwerk, muss ich sagen. Aber letztendlich sehe ich es auch als Marketingmaßnahme und gehe dementsprechend auch analytischer ran, als es vielleicht den Eindruck macht. Aber ich gucke sehr wohl natürlich, welche Beiträge funktionieren, welche funktionieren nicht so gut, in welchen Abständen etc. pp. Und versuche da ein bisschen für mich eine Strategie reinzubringen. Ich werde auch in dem Bereich sicherlich nochmal ein Coaching machen, weil ich glaube, dass ich das volle Potenzial von LinkedIn, das nutze ich noch gar nicht. Und ja, aber an sich bin ich tatsächlich einfach erstmal ins eiskalte Wasser gesprungen und habe einen ersten Beitrag hochgeladen. Und ich schwimme immer noch ein bisschen in diesem eiskalten Becken, aber es wird schon wärmer. Also ich kenne mich schon langsam besser aus.
Wie sollte denn die LinkedIn-Seite auf die eigene Homepage abgestimmt sein? Also ich denke mal, es sind ja zwei Tools, die man irgendwie miteinander verbinden kann oder vielleicht auch verbinden sollte. Es heißt ja auch immer, dass der Außenauftritt quasi kongruent sein soll. Also das, was ich eben auf Social Media preisgebe, sollte dann auch irgendwie zu mir als Person passen, / dann auch zu meiner Website, also dass das alles so auf einer Ebene ist. Ja. Hast du da auf irgendwas speziell geachtet, als du losgelegt hast?
Also ich persönlich Ich mache mir da tatsächlich auch immer noch so meine Gedanken, also ich mache mir nicht Gedanken, aber ich stelle dazu auch noch meine Überlegungen an. LinkedIn an sich ist ja doch ein Ort, an dem es persönlicher zugeht als auf der Website, einfach weil es, naja, es ist ein Social Media Network. Das heißt, die Eindrücke, die man da preisgibt, sind oft privater oder sensibler. Das kann man nicht immer ganz so gut auf die Website übertragen, natürlich. Die Website ist der Kanal, der allen gleichermaßen einen Zugang zu dir geben soll und soll eigentlich quasi ja der analytische verlängerte Arm sein von jedem deiner Internetauftritte, egal auf welcher Social-Media-Plattform. Also die Social-Media-Plattform soll man so bespielen, wie sie es von dir verlangt, wie der Algorithmus es von dir verlangt, sei es YouTube, Instagram, LinkedIn, TikTok, was weiß ich nicht alles. Auf TikTok wird getanzt, auf LinkedIn würde das wahrscheinlich weniger gut ankommen. Aber die Website sollte dann der Ort sein, an dem man quasi die Hard Facts zu dir erfährt, zu dir und deinem Angebot. Dort, wo der Kunde dann die rationalen Informationen einsammeln kann.
Was denkst du, wie persönlich darf LinkedIn sein? Es ist ja ein Netzwerk für den Job, für Angestellte, für Selbstständige. Und ich habe mir da schon häufiger mal die Frage gestellt. Also ich habe das mal so beobachtet, als ich mich damals bei LinkedIn angemeldet habe. Das ist auch schon wieder 10 Jahre her. Da war das noch alles sehr Homepage-like, so wie du es gerade beschrieben hast. Also waren irgendwie immer so Hard Facts in den Profilen. Und mittlerweile tendiert das ja schon sehr in die Richtung, vielleicht noch nicht ganz so krass, aber in die Richtung Instagram, dass eben sehr viel preisgegeben wird. Ja. Und wie sind deine Empfindungen her? Ich kann mir schon vorstellen, dass aber auch diese privaten Sachen, in Anführungsstrichen, nicht, also die kommen bestimmt schon auch gut an. Mhm. Was ist so deine Erfahrung und was würdest du jemandem raten, der da noch nicht so bewandelt ist oder frisch anfängt? Wie viel darf ich denn auf einem Profil wie LinkedIn tatsächlich Persönliches preisgeben und aber trotzdem noch irgendwie professionell wirken?
Also ich habe jetzt selbst schon festgestellt, je persönlicher meine Beiträge, desto mehr Anfragen bekomme ich. Und damit meine ich nicht Kontaktanfragen, sondern wirkliche Webdesign-Anfragen. Also die Leute sind da wirklich super aufgeschlossen, wenn es um diese persönlichen Sachen geht. Und ich meine, Webdesigner gibt es jetzt mehrere. Und ich versuche zum einen natürlich, mich über mein Angebot zu positionieren, also Websites, die Besucher in Anfragen verwandeln, dadurch abzugrenzen von der Konkurrenz und zum anderen auch durch meine Personal Brand. Und meine Personal Brand ist die, dass ich ein wenig zurückhaltend bin und auch kein Problem damit habe, was über mich preiszugeben. Und das ist, damit können sich viele Menschen identifizieren. Und das kommt gut an. Und jedes Mal, wenn ich einen privaten Beitrag teile, dann weiß ich, dass ich eine oder zwei Anfragen danach im Postfach haben werde. Da kann ich die Uhr danach stellen. Das heißt, LinkedIn verträgt schon einiges an Persönlichkeit, weil die professionellen Beiträge, die werden zwar gesehen, aber wenig kommentiert. Ich meine, was will der Laie auch kommentieren, wenn ich Webdesign Hard Facts poste? Das nehmen die an oder nehmen die auf, das wird gelesen, aber da gibt es wenig Diskussionsstoff. Aber bei persönlichen, privaten Beiträgen, da hat oft jeder was dazu zu sagen, weil er das selbst schon erlebt hat. Und so kommt man quasi in den ähnlichen Sympathiebereich und dann lesen die Leute vielleicht danach noch 2, 3 professionelle Beiträge und dann denken sie sich, hey, ich glaube, die ist okay, mit der kann man arbeiten und schwuppdiwupps hat man eine Nachricht im Postfach. Und so ist es jetzt schon ein paar Mal passiert, tatsächlich.
Also das heißt, bei LinkedIn darf man ruhig auch ein paar Insights zeigen.
Ja, definitiv. Also man muss jetzt nicht, ich weiß nicht, man muss halt auch selbst überlegen, wie viel man preisgeben möchte. Ich könnte noch viel mehr Sachen erzählen, viel intimere Sachen. Bin jetzt, glaube ich, habe ich mich ganz gut eingependelt mit den Dingen, von denen ich sage, okay, darüber kann ich sprechen auf LinkedIn. Und das ist vielleicht eher was, was ich dann doch mit Freunden privat bespreche, weil das hat auf LinkedIn nichts verloren.
Ja. Wie ist es denn bei dir? Du bist gerade so in der Übergangsphase, also das heißt noch angestellt. Ja, bist jetzt kurz davor, sag ich mal, zu 100% selbstständig oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Gibt es bei dir so oder so ein paar Tipps, die du vielleicht hast, wenn jemand ähnlich startet, dass die Übergangsphase einfach relativ, sag ich mal, glatt läuft?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt so rangegangen, dass ich mir überlegt habe, wie viel Budget muss ich auf die Seite schaffen, damit ich ein Jahr lang den Lebensstandard halten kann, den ich jetzt habe, wenn jetzt im Worst Case gar keine Aufträge mehr reinkommen. So, und das ist eine Zahl X und auf die arbeite ich hin. Und habe da alles reingerechnet, Software-Sachen, die Miete, habe also quasi mein Teilzeitgehalt genommen und das mit 12 multipliziert plus noch ein paar Sachen und die Steuer berücksichtigt. So eine Berechnung habe ich da einfach angestellt und habe quasi das finanzielle Ziel mir gesetzt. Und dann ist es auch ganz wichtig, dass man ins Machen kommt und dass man sich nicht zurückhält, dass man keine Angst davor hat, einfach mal rauszugehen und zu sagen, hey, hier bin ich, sei es jetzt auf LinkedIn oder Instagram. Also man muss irgendwie, vor allem wenn man das ziemlich schnell oder zeitnah umsetzen möchte, man muss sichtbar werden. Und da kommen wir wieder ein bisschen zurück aufs vorherige Thema. Ja, wie geht man damit um, sichtbar zu werden? Will man das überhaupt? Und ich kann ganz klar sagen, für mich selber ist das was ich super gut finde und womit ich sehr happy bin. Ja, also Sichtbarkeit und ins Machen kommen, sich nicht damit aufhalten, an seinem eigenen Logo 5 Monate zu basteln, weil das bremst nur, oder die eigene Website. Meine persönliche Website zum Beispiel ist ja auch nur erstmal eine Landingpage als Webdesignerin, shame on me, aber fürs Erste hat es gereicht. Ich baue mir jetzt hinten raus meine richtig schöne große Website mit mehr Referenzen und einer großen Leistungsübersicht. Aber wenn ich jetzt darauf gewartet hätte, dann wäre ich ewig nicht ins Handeln gekommen und weiß der Geier, wo ich dann jetzt stehen würde. Hätte ich wahrscheinlich jetzt eine fertige Website, aber ein halbes Jahr nach der Selbstständigkeit immer noch keine ersten Kunden. Deswegen Prioritäten setzen, ins Handeln kommen und sichtbar werden. Und dann kann das tatsächlich auch schon ziemlich schnell gehen.
Also kurz zusammengefasst, könnten wir sagen, erstmal in die Sichtbarkeit kommen, am besten über die vorhandenen Kanäle. Und dann kann ich so nach und nach alles hochziehen. Also das würde dann letztendlich auch bedeuten, die Website oder die richtige Website kann erstmal warten. Also ich soll gucken, dass ich, ja, dass die Leute wissen, was ich mache, so viel wie geht. Und dann eben im Hintergrund kann ich beginnen mit einer professionellen Website.
Ja, tatsächlich ist das auch was, wo ich sage, also es sollte schon eine vernünftige kleine Seite sein, also sollte schon gehaltvoll sein. Nicht einfach nur eine Seite mit einer Adresse und Co. und Kontaktinfos. Aber es muss jetzt noch keine 10-seitige Website sein mit Blog und allem Pipapo, sondern es ist tatsächlich so, dass ich jetzt auch einige Kunden habe, mit denen ich erstmal eine kleine Landingpage mache, wo ich auch glasklar gesagt habe, das ist für dich das Vernünftigste. Da brauchen wir jetzt nicht 10 Unterseiten. Mach eine Landingpage und bastel an dem kleinen Blog. Dann können wir nach und nach das auch noch ausbauen und erweitern. Also eine Website ist wichtig, aber es muss auch passen. Es muss finanziell passen. Man muss ja auch Zeit nehmen dafür. Und ja, deswegen lieber erstmal eine kleine, feine, vernünftige Seite und dann nach und nach. Oftmals ist es ja auch so, dass man erst im Laufe der Zeit mehr Erfahrungen sammelt über seine Zielgruppe und Co. Wenn man sich vorher was gebaut hat, was man sich vielleicht nur erdacht hat, aber nicht geprüft hat, dann steht man nach einem halben Jahr da und muss alles wieder komplett umbasteln, weil man gemerkt hat, die Realität sieht doch ganz anders aus. Und mit einer kleinen Landingpage kann man erstmal nicht viel falsch machen und kann die dann nachher umwandeln in eine große Seite, die alles an Infos bietet, was der Kunde braucht.
Ja, also ich glaube, das sind ganz wertvolle Tipps.
Ja.
Wie sieht dein Gefühlsleben aus? Also wenn du jetzt daran denkst, du hattest mir, glaube ich, genannt, irgendwann im Sommer, Juni, Juli, möchtest du wirklich also mit deinem Nebenjob aufhören, beziehungsweise genau. deiner 50%-Stelle und dann 100% in die Selbstständigkeit gehen. Wie fühlst denn du dich dabei? Hast du Vorfreude oder hast du noch so ein bisschen, ich sag mal, gewisse Ängste?
Beides. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn es dann soweit ist. Aber klar habe ich auch Ängste und versuche mir die aber, also ich weiß, es gibt keine Garantie im Leben für nichts. Ich weiß, dass ich ein Sicherheitsnetz habe, sollten alle Stricke reißen. Das heißt aber nicht, dass ich da jetzt drauf warte oder so. Ich, ja, es ist eine vorfreudige Anspannung, sagen wir es mal so.
Sehr gut. Was denkst du, könnte dir persönlich am schwersten fallen in der Selbstständigkeit?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich versuche immer nur an die schönen Sachen zu denken. Was könnte mir am schwersten fallen in der Selbstständigkeit? Also ich merke schon, dass Buchhaltung nervt. Also es fällt mir nicht schwer, aber es nervt. Ich habe auch diese Dinge, vor denen ganz klassisch immer gewarnt werden, sowas wie Kundenakquise. Das macht mir eher Spaß, also das würde ich jetzt auch mal nicht erwähnen. Schwierig ist, also bis jetzt habe ich noch nichts festgestellt. Ich kann sagen, dass ich generell einfach ein sehr umtriebiger Mensch bin und am liebsten alles immer gleich und sofort machen möchte und alles auf einmal. Das ist aber jetzt nicht speziell auf die Selbstständigkeit bezogen, sondern das ist grundsätzlich so, dass ich immer an 5 Sachen gleichzeitig denke, die ich auch immer gleich erledigt haben will. Und ich glaube, da muss ich einfach lernen, mich zu zügeln, weil jetzt habe ich dann niemanden mehr von außen, der mir auf die Finger guckt und sagt, so, wir haben jetzt hier die Deadline so und so und ich brauche das bis dahin, sondern das muss ich jetzt einfach selbst wissen und habe da auch meine Methoden schon entwickelt und bin damit echt sehr happy. Aber das war schon so ein erstes kleines Umdenken, wenn man wirklich komplett zu 100% für sich selbst verantwortlich ist.
Ja, also dann musst du einfach selber gucken, bis wann du deine Deadlines hast. Das ist klar, eine gewisse Disziplin gehört da einfach mit dazu.
Ja, genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass mir das besonders schwer gefallen wäre. Es war nur anders, sagen wir es mal so.
Ja, interessant. Dann sind, also gerade am Start, gibt es da vielleicht so den ein oder anderen Tipp, wo du sagst, das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man in die Selbstständigkeit starten möchte?
Ich glaube, man sollte sich ein Ziel setzen, weil sonst, glaube ich, versumpft man ganz schnell in seiner Situation, wenn man sich's irgendwie gemütlich gemacht hat auf einen bestimmten Umsatz, den man monatlich erreicht, aber eigentlich sein Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft hat. Und mein Ziel war zum Beispiel ganz klar, ich möchte innerhalb von einem Jahr in die Vollzeit-Selbstständigkeit wechseln. Das nächste Ziel ist dann ein gewisser Monats- bzw. Jahresumsatz. Das Ziel darauf steht auch schon, ich möchte aus meinem Freelancertum gerne eine kleine Agentur gründen. Also für mich sind diese Ziele ganz wichtig, weil ich was brauche, worauf ich hinarbeite, damit ich auch motiviert bleibe, damit ich mich jeden Tag selbst motivieren kann, weil es, auch wenn es Spaß macht, das ist einfach harte Arbeit. Also das darf man nicht vergessen. Ja, ich glaube, diese Sachen sollte man sich vorher gut überlegen, dass man sich selbst immer wieder motivieren kann. Und dazu gehören auch zum Beispiel kleine Belohnungen. Also es gehört auch dazu, das darf man auch nicht vergessen, einfach irgendwie zwischendrin mal wieder schön essen gehen und so und sagen, hey, heute habe ich mir das verdient. Ja, also neben der Disziplin und der Strenge und dem Zielsetzen auch mal durchatmen können und sagen, guck mal, wie weit ich es schon geschafft habe und ich hätte das nie gedacht und jetzt bin ich schon hier und wenn ich so weitermache, bin ich in 3 Monaten vielleicht hier und ja, ich glaube, das sind so Sachen.
Mhm. Ja, wenn du jetzt gerade schon so die kleinen Belohnungen erwähnst, wie sieht denn das bei dir aus mit Urlaub? Weil Webdesign, das ist ja auch so eine Sache, die kann man jederzeit, sag ich mal, mitnehmen oder auch jederzeit machen. Wie handhabst du das mit deinem Urlaub, dass du dann auch wirklich abschaltest und nichts tust? Oder ist es tatsächlich so, dass du dir auch vorstellen könntest, einfach mal deine Arbeit mitzunehmen, selbst wenn du verreist?
Also aktuell habe ich noch, es klingt jetzt blöd, aber aktuell habe ich weil dieses Thema Selbstständigkeit so neu und aufregend ist, noch viel zu viel Spaß dran, als dass ich mir so viel Zeit für Urlaub genommen hätte. Jetzt Ende April nehme ich mir 2 Wochen Urlaub und die möchte ich insofern einhalten, dass ich nicht an Kundenprojekten arbeite, sondern wenn ich schon dem nicht widerstehen kann und den Laptop hochfahre, dass ich mich wenigstens mehr um meinen eigenen Auftritt kümmere. Wie gesagt, meine Website gehört noch weiter ausgebaut. Aber für mich ist schon das Ziel, wenn diese großen Punkte abgehakt sind, was mein eigenes Marketing angeht, wenn ich da mehr System reingebracht habe, dass diese Ruhezeiten dann auch echt strikt eingehalten werden, weil das ist auch ein Punkt, der mich letztendlich in die Selbstständigkeit getrieben hat, dass ich meine Zeit jetzt selbst in der Hand habe. Und dann will ich natürlich auch das Beste draus machen. Also in diese Falle will ich gar nicht erst reinrutschen, dass ich mich ja totarbeite, nur weil ich es jetzt kann. Das will ich nicht und ist auch nicht das Ziel gewesen meiner Selbstständigkeit, sondern tatsächlich eher Selbstbestimmtheit, Zeit für Entspannung und Co.
Ja, das Thema Work-Life-Balance ist da ja auch ganz, ganz wichtig.
Genau.
Und ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige. Sehr viele machen sich selbstständig, weil sie einfach Herr über ihre eigene Zeit sein wollen. Und ich glaube, da ist dann auch eine gewisse Konsequenz, ja, die man haben muss, dass du, so wie du es gesagt hast, dass man sich nicht totarbeitet, nur weil man es kann, weil du arbeitest natürlich mit einem ganz anderen Elan, ist halt dein Baby.
Ja, genau. Ja, ich Zeit für Sport, Zeit fürs Lesen, Zeit für Familie, das sind alles Sachen, die habe ich jetzt mir sogar teilweise in meinem Kalender vermerkt, damit ich mir in meiner Tagesstruktur wirklich schön durchgetaktet Zeit für die Dinge nehmen kann, die wichtig sind. Und das ist auch richtig so. Also ja, ich stehe immer noch am Anfang, es gibt immer noch extrem viel zu tun und ich glaube, jemand, der jetzt schon ein paar Jahre selbstständig ist, der wird mir sagen, Maxine, das hört nie auf, aber ich weiß, worauf ich hinarbeite und wann ich mir quasi das selbst auch so erlauben kann, wie ich es mir immer schon gewünscht habe.
Mhm. Ja, auf jeden Fall spannend. Also wir hatten es ja vorhin schon angeschnitten, weil wir sind hier jetzt schon wieder am Ende. Und meine letzte Frage ist natürlich immer, was sind deine Wünsche und deine Ziele? Natürlich darfst du Sachen aus deinem Business nennen. Du hast ja vorhin schon genannt, die eigene Agentur irgendwann mal, aber natürlich auch private Wünsche und Ziele, die du hast.
Also tatsächlich, Familiengründung steht an bei mir und meiner Frau in den nächsten Jahren. Das wird jetzt noch ein bisschen dauern, aber solche Sachen, das ist auch mit dem Grund, warum ich mir das Ganze quasi antue. Und vielleicht ein Haus bauen später, das sind so die Sachen auf der privaten Seite. Und beruflich, ja, wie gesagt, mein Ziel ist erstmal die komplette Selbstständigkeit, dann gewisser Jahresumsatz für ein gemütliches Leben. Ich brauche keinen Luxus, ich brauche keine Yacht, die irgendwo in St. Moritz liegt. Nee, St. Moritz ist ein Skiverort. Falsch. Aber am Mittelmeer, das brauche ich nicht. Ich will wirklich ein entspanntes Leben führen können und dann später gerne eine Agentur gründen, weil ich glaube, dass ich meinen Kunden so langfristig noch besser helfen kann. Einfach weil da viel das Wissen noch viel krasser gebündelt ist. Und B, weil ich natürlich auch mich selbst schützen möchte. Für immer Freelancer ist nichts, wo ich sage, das kann ich mir vorstellen. Das mache ich gerne jetzt ein paar Jahre. Es ist eine super coole Sache, aber man ist nun mal auf sich selbst angewiesen. Und wenn ich krank werde, wenn ich irgendwie anders mal eine Ausfallzeit habe, das ersetzt mir keiner. Und in einem Unternehmen kann man solche Verluste einfach besser streuen. Das sind so die Ziele für die nächsten Jahre.
Klingt gut. Und ich habe auch kurz überlegen müssen, ich glaube, Saint-Tropez war wahrscheinlich der Ort, den du nennen wolltest mit der Yacht.
Ja, genau. Genau.
Ja, super schön. Ja, Maxine, dann sind wir schon am Ende. Sag mal noch kurz, wo man dich findet, wie man sich mit dir verknüpfen kann.
Ja, also gerne über LinkedIn, Maxine Hargrove, M-A-X-I-N-E. H-A-R-G-R-O-V-E. Das ist immer ein bisschen ein Zungenbrecher, das zu buchstabieren. oder dann ganz einfach über meine Website www.mxh.design, nicht .de, sondern .design. Und genau, freue mich über jede Anfrage, auch einfach mal so virtueller Kaffee, da bin ich auch immer offen dafür. Ich finde es total spannend zu hören, was andere Leute so machen und tun. Oder letztendlich, wenn ihr Hilfe bei einer Website braucht, sowieso, und würde mich freuen.
Ja, super gut. Das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und dann, ja, bedanke ich mich bei dir, Maxine. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, vielen Dank auch. Hat mich super gefreut, war total spannend und freue mich aufs Ergebnis.
Ich mich auch. Das war wieder eine Folge Business Rebels. Ich freue mich sehr, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ich würde mich sehr über eine Bewertung von dir bei iTunes oder deinen Kommentar bei einer der anderen Podcast-Plattformen, je nachdem, wo du den Podcast hörst, sehr freuen. Oder wenn du meinen Podcast abonnierst. Gerne darfst du mich auch über meine anderen Kanäle kontaktieren, wie LinkedIn oder Instagram. Die Links dazu vermerke ich dir in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Business Rebels. Deine Elina.